du mich ja jedes Mal undercover reingeschleust hast.
Sportradio 360, die Big Show 509. Wir beenden unsere Show mit Tennis und ich freue mich sehr, dass wir Sie waren beide natürlich schon in der Show, aber in dieser Zusammensetzung das erste Mal. Zum einen von Sky Stefan Hempel. Guten Morgen, lieber Stefan.
Gruß in die Runde, hallo.
Und von der Süddeutschen Zeitung Gerald Kleffmann. Servus, Gerald.
Ja, guten Morgen.
Gerald hat am Montag in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel, ich glaube, das war sogar die alten Wölfe heulen noch. Gerald, natürlich Bezug nehmend auf den Triumph von Rafael Nadal in Rom im Finale gegen Novak Djokovic. Und ich lehne mich jetzt aber aus dem Fenster und sage, diese Heulerei hinterlässt bei manchen Spielern, und ich nenne namentlich Alexander Zverev, ich glaube nicht, dass sich Zverev jetzt im Hinblick auf die French Open durch diese Heulerei noch massiv beeindrucken lässt. Ich glaube, Zverev wird heuer die French Open gewinnen. Wie beeindruckt warst du, Gerald, wirklich von den alten heulenden Wölfen?
Naja, sagen wir mal so, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir zwei in einem anderen Podcast
waren. Ja, das stimmt.
Ich gesagt habe, dass Nadal die French Open nicht gewinnen wird, dann hat er Rom gewonnen und schon heulen die Wölfe. So schnell ändert man seine tiefen Analysen. Nein, was mich nur beeindruckt hat, um es auf den Punkt zu bringen, ist, wie diese Jungs, diese Top-Jungs einfach immer, wenn ein ganz großes Turnier bevorsteht, wie sie nochmal anziehen von der Leistung her, wie sie einfach nochmal besser werden und wie sie auch wirklich so ums Verrecken einfach in dieses Finale von Rom einziehen wollten. Da waren ja so viele enge Matches bei beiden Spielern, bei Djokovic und Nadal auf dem Weg ins Finale. Die hätten in jede Richtung kippen können, die Matches. Und sie wollten es einfach. Ja. Und das ist das, was mich einfach schwer beeindruckt. Und solange die diese Willigkeit haben, diese Gier haben, sollten wir auf jeden Fall in Paris mit ihnen rechnen. Hm.
Stefan, du hast ja Madrid begleitet, du hast Rom begleitet. Wie fällt denn da deine Statusanalyse aus?
Hochinteressant. Also ich bin da komplett bei euch. Dieser Wille, diese Einstellung zu diesem Beruf, zu dieser Leidenschaft, das ist einfach immer wieder der Unterschied zwischen diesen zwei, muss man ja im Moment sagen, ja, weil Federer kann man jetzt im Moment in der aktuellen Situation nicht dazu rechnen, aber auf die letzten Jahre hinweg gesehen auf jeden Fall auch der drei. Ich finde, dass die Jungen alle aufholen. Ich habe Matches gehabt, Sinner gegen Nadal. Sinner eigentlich der bessere Spieler und Nadal gewinnt trotzdem. Ich habe auch ein Match gehabt in Monte Carlo und das fand ich wirklich ein Sinnbild für die aktuelle Situation. Ich glaube, dass die Jungen aufholen, näher rankommen, teilweise sogar auch einen Nadal auf Sand besiegen können, weil sie besser spielen, weil sie Druck machen, weil sie Nadal in die Defensive zwingen. Ein ganz gutes Beispiel war Rublev gegen Nadal in Monte Carlo. Da hatte Nadal keinen guten Tag und trotzdem, und Rublev trifft alles, trifft den ganzen Tag alles. Aber das ist Nadal völlig egal, auch einen schlechten Tag des Spaniers, ja, ist er in der Lage, einen Satz zu gewinnen. Normalerweise würde ich mal sagen, 99% der restlichen Kollegen gehen dann irgendwie 2-3 vom Platz gegen Rublev und Nadal fuchst sich da so rein, trifft zwar keine Rückhand vernünftig, hat eine schlechte Aufschlagquote, ich glaube 7-8 Doppelfehler, völlig untypisch für ihn und hat diese Mentalität und das an einem schlechten Tag. Und das heißt ja auch immer, du bist eigentlich immer nur so gut, wie du an schlechten Tagen spielst. Und deswegen sind sie sehr gut, weil das können andere noch nicht. Weil wenn sie nämlich einen schlechten Tag haben, dann gehen sie normalerweise mit einer Klatsche vom Platz. Und das passiert einem Nadal nicht. Djokovic vielleicht eher, weil der so ein bisschen anfällig ist für seine Schwankungen mentaler Natur. Aber dieser programmierte Nadal, ja, das ist einfach ein herausragender Sportler, ein Athlet, der unglaubliche Einstellung mitbringt. Und da waren jetzt wirklich ein paar Matches dabei, die waren Sinnbild. Ich glaube schon, dass der Abstand viel geringer geworden ist. Deswegen kann ich euch hundertprozentig verstehen, wenn ihr sagt, er gewinnt nicht French Open. Es ist so eng wie nie. Auch wenn er Barcelona gewonnen hat und jetzt Rom und war wieder herausragendes Niveau. Aber es waren noch Matches dabei. Und das haben wir in den letzten Jahren übrigens, wenn ich das noch sagen darf, vielleicht auch unter dem Radar ein bisschen nicht gesehen. In Runden zuvor, die ein bisschen so unter dem Radar fliegen, da ist öfter mal ein Match dabei von Nadal auf Sand, dass er auch mal verlieren kann. Oder zumindest es eng ist, sage ich mal. Natürlich schauen dann alle immer auf Viertel, Halb und Endspiel, weil er da natürlich dann auch seine beste Leistung bringt. Aber ich finde, der Abstand ist geringer geworden und die Einstellung zu diesem Job ist trotzdem noch herausragend und deswegen gewinnt er auch immer noch Matches an Tagen vielleicht auch, wo er nicht so die Topform hat.
Jetzt ist einer, der näher gekommen ist, der Monte Carlo gewonnen hat, Gerald, ein Spieler, den wir damals mit Andre Antic gemeinsam, weiß ich noch, Court 18 bei den French Open, Glory Days, als man da noch hingefahren ist und die Hütte voll war, gegen Dominic Thiem gesehen haben. Das ist Stefanos Tsitsipas, der in diesem Jahr mindestens, ich sag mindestens, schon zwei Niederlagen zu verarbeiten hatte, nämlich im Finale Barcelona gegen Nadal, wo er Matchball hatte, und jetzt Viertelfinale war es, in Rom gegen Djokovic, wo er, ja, das muss er gewinnen, das Spiel, weil er Break vor war im zweiten und im dritten Satz auf das Match serviert hat. Denkst du, und diese mentale Stärke, ich finde, die Einstellung von Tsitsipas ist überragend zu seinem Job, aber diese mentale Stärke, denkst du, dass der hier wirklich möglicherweise einen Knacks davongetragen hat, oder andersrum, merkt er jetzt, hoppla, ich komme immer näher, von wegen Knacks?
Letzteres. Und Stefan hat es ja auch schon alles richtig analysiert. Diese Jungs, die haben aufgeschlossen. Das sind jetzt irre Battles. Und ich habe tatsächlich viel Sky geguckt, weil ihr natürlich auch Tennis übertragen habt jetzt hier von morgens bis abends. Das ist für einen Tennisinteressierten, ist es ja ein Paradies. Ich klappe den Laptop auf und gucke den ganzen Tag bis zur Nacht, kann ich Tennis gucken. Und jetzt sogar in Genf, 250er kommt auch noch im Stream. Ist herrlich. Aber ich wollte nur sagen, es war eine unglaubliche Anzahl an richtig guten Battles, ja, zwischen Jung und Alt, Jung und Mittel. Das war einfach, das ist einfach großartig. Und ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen sozusagen unter neuen Vorzeichen, weil auch, ich will jetzt auch mal Zverev zu Tsitsipas, ja, deiner Frage dazu packen. Die Jungs, die trauen sich nicht nur zu, Großes zu gewinnen, sondern sie wollen es jetzt auch. Und zwar, es gibt ja einen Unterschied zwischen Wollen und Wollen. Ja, ich möchte auch irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Seite 3 schreiben, aber man muss es halt mal machen einfach. Ja. Oder Preise gewinnen, oder du möchtest vielleicht eine große Radioshow haben, Jens. Ja. Und die Jungs, jetzt wollen sie es aber. Jetzt gehen sie es an, und zwar aktiv, und zwar fordernd. Sie haben so diese Einstellung, Platz da Rafa, Platz da Nole, wir kommen jetzt mal an die Reihe. Und ihr habt uns jetzt genügend Zeit gestohlen. So ein bisschen, das strahlen die aus. Und deshalb, ich glaube, das werden ganz fantastische French Open. Wollen wir nur hoffen, dass es ein gutes Draw gibt, weil das Draw entscheidet auch ein bisschen immer über die Dramaturgie, ja, so eines Turniers, welche Geschichten dann auch geschrieben werden.
Ja. Alexander Zverev, Stefan, wir wissen, du beobachtest ihn wohlwollend, aber doch sehr kritisch. Und ich sage, wenn er im zweiten Satz gegen Nadal einer seiner 58 Chancen nutzt in Rom, dann gewinnt er auch dieses Match. In Madrid hat er es gewonnen nach schwachem Start. Wo siehst du denn Zverev im Moment, Stefan?
Ja, also Zverev hat natürlich alles und ist wahrscheinlich vom Talent her der Beste von allen, würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen wollen. Problem ist bei ihm immer wieder die Herangehensweise. Mir fehlt halt wirklich Spielintelligenz. Ich finde es nicht besonders intelligent, im Tiebreak den zweiten Aufschlag mit 2 Zentimetern auszusetzen. Das ist nicht intelligent. Ja, im Tennis geht es um Big Points. Ja, da musst du in den entscheidenden Momenten deinen Lieblingsaufschlag auspacken. Da musst du in den entscheidenden Momenten schauen, dass der Gegner den Fehler macht und du Prozent-Tennis anbietest. Da geht's nicht. Klar kann man jetzt auch sagen, no risk, no fun, ich gehe auf den Platz, bin eh so gut, ne? Und dann klappt's halt in 3 von 10 Fällen. Aber wenn du willst, dass es in 9 von 10 Fällen klappt, dann musst du den Kopf einschalten. Und das hat er leider noch nicht gelernt.
Aber, Gerald, wenn Stefan jetzt Prozent-Tennis fordert, dann sage ich, Zverev aus meiner Sicht bietet zu oft Prozent-Tennis an. Jetzt nicht mit diesem Aufschlag gegen Berrettini im Endspiel von Madrid. Ich glaube, darauf nimmt Stefan Bezug. Aber gerade in diesem Match gegen Berrettini, da hat Zverev natürlich gemerkt im zweiten Satz, aha, Berrettini bietet mir jetzt einen Fehler nach dem anderen an. Da spiele ich eigentlich, mit Ausnahme, wenn der erste Aufschlag kommt, extrem passiv. Also ich sehe das ein ganz kleines bisschen anders als der Stefan. Ich finde, dass Zverev auch im US Open Endspiel gegen Thiem, das jetzt natürlich schon lange her ist, aber dass er manchmal vielleicht immer noch zu viel Prozent-Tennis anbietet, Gerald.
Ich weiß nicht. Ich wäre da tatsächlich ein bisschen mehr beim Stefan. Ich glaube, dass was man zum Beispiel bei einem Nadal sieht oder bei einem Federer sieht, das sind, ich sage jetzt mal, sogenannte Signature-Shots, nenne ich sie mal einfach. Das sind so wie es im Golf Signature-Holes gibt, so Wahrzeichen vom Golfplätzen, gibt es auch so ich sage jetzt mal, Punkte, Konstruktions, ein Aufbau, wo ich die Spieler wiedererkenne. Ja, die Vorhand von von Nadal, Inside Out zum Beispiel, immer wenn er unter Druck ist. Ja, in diesen kritischen Situationen haben diese Top-Jungs immer ein relativ klares Konzept, das heißt Simplify Your Points. Ja, sie machen einfach das, was sie verlässlich einfach immer wieder abrufen können. Und vielleicht ist auch das, was auch Stefan sagte, dass Zverev ist ein Mann mit großer Begabung, Riesentalent und dann hat man natürlich viele Möglichkeiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, er verzettelt sich vielleicht auch ein bisschen so in diesen Möglichkeiten. Ja, ich meine, natürlich kann er mal den zweiten Aufschlag mit 200 reinbrettern, weil es klappt ja auch oft genug. Aber es ist so natürlich auch sinnlos gewesen in dem Moment. Und das ist so ein kleines Indiz dafür, dass er tatsächlich ein bisschen mehr Matchplan bräuchte, ein bisschen mehr Struktur. Wie teile ich mir sozusagen meine Stärken über ein Match ein? Wann rufe ich was ab einfach? Und ich sage jetzt mal, auch im Fußball ist es so, da werden doch auch Ecken einstudiert, Freistöße einstudiert. Genauso muss man doch auch mal, ich sage jetzt mal, wo schlage ich hin bei 30, 40, 5 beide? Ja? Dann packe ich, dann mache ich halt lieber nur mit 80%, aber einen schönen Kick in die Rückhand von dem anderen rein, anstatt dass ich auf das Brachiale gehe. Am Ende, glaube ich, aber gibt es einen Schlag, der über alles entscheidet bei ihm. Er braucht Konstanz im Aufschlag. Er braucht erstmal, das ist die Basis von allem. Und er hat trotz dieser großen Schwäche, und da darf man sich auch von den Assen nicht blenden lassen, es ist überragend, was er für einen Erfolg, aber er macht sich das Leben in jedem Match mindestens in 3-4 Aufschlagspielen zur Hölle. Und das ist natürlich ein Brett, wenn du gegen die guten Jungs spielst.
Ja. Stefan, jetzt hast du vorhin Roger Federer natürlich völlig zu Recht nicht zu den zwei Großen dazu gezählt im Moment. Er ist zurückgekommen in Genf. Ich habe mir das ganze Match angeschaut. Es war eigenartig, weil eigentlich führt er 4-2 im dritten Satz dann gegen Andujar, sicherlich bei Bedingungen, die nicht seine liebsten sind. Aber die Art und Weise, wie er dann den Platz verlassen hat, mir hat er da zweimal zu oft den Kopf geschüttelt. Also ich dachte wirklich, okay, nachdem Djokovic jetzt nicht so überragend spielerisch drauf ist, dass Federer möglicherweise, wenn er genug Matches bekommt in Wimbledon, möglicherweise vielleicht doch eine Chance hat. Aber ich zweifle ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Stefan, aber mir hat das nicht gefallen in Genf.
Nein, ich habe jetzt nichts gesehen, muss ich ehrlich sagen. Bin gerade im Fußball-Endspurt, kann mir jetzt nicht jedes Match angucken, aber ich wundere mich, dass das Federer auf Sand spielt, muss ich wirklich sagen, weil ich habe es gestern wieder im eigenen Leib erfahren, Sandplatz ist halt echt der Arbeit, ne? Und er ist halt jetzt echt nicht mehr der Jüngste. Warum geht er nicht auf seinen Lieblingssaison Zeit auf den grünen Rasen und warum ist er jetzt auf der roten Asche und verbraucht sich so, möchte ich fast sagen, ja? Wo ich Andujar gelesen habe, habe ich mir gedacht, na dann viel Spaß. Ja, also das ist halt, also klar, ich verstehe jetzt auf Schweizer Boden zu spielen nochmal was Besonderes. Es deutet für mich, glaube ich, übrigens auch darauf hin, dass er langsam Servus sagt irgendwie, dass er jetzt hier in Genf ist. Irgendwie, das habe ich so das Gefühl, weil normalerweise auf Sand, das ist nicht sein bester Belag, ja, hat er einmal die French Open gewonnen durch glückliche Umstände, aber ich glaube, wenn er wirklich jetzt vorhat, irgendwie Olympische Spiele, Wimbledon, wie auch immer, in dem Radius sich zu bewegen, da würde ich all in gehen auf den schnellen Untergrund und jetzt nicht mich vergeuden auf Sand, wo er eigentlich nichts gewinnen kann. Ja? Selbst wenn er da 4-2 führt, ja, da macht er sich auch mental natürlich das Leben schon ein bisschen zur Hölle, weil Gerald gerade gesagt hat, macht sich bei den Aufschlagspielen das Leben zur Hölle. Das kann ich übrigens hundertprozentig bestätigen, besser hätte man es nicht formulieren können. Ist ein bisschen, also aus meiner Sicht der Dinge unklug, aber das muss natürlich er entscheiden und er wird schon wissen, warum, aber so ganz sinnig ist es für mich nicht.
Matchhärte hat mir Michael Kohlmann in München zugerufen, weil ich ihm die gleiche Frage gestellt habe. Ich habe gesagt, Michael, verstehe nicht, warum Federer auf Sand spielt, und Kohlmann hat zu mir gesagt, er braucht Matchhärte, egal wo, weil, stell dir mal vor, er spielt Stuttgart, verliert dort erste Runde, spielt Halle, verliert dort erste Runde, käme mit 2 Matches nach Wimbledon. Gerald, vielleicht ist das der Grund, warum er sich's wirklich antut, wobei er selbst sagt, dass er die French Open nicht gewinnen wird. Diese realistische Einschätzung hat er schon getroffen.
Ja, ich hab's tatsächlich gesehen. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum er einfach spielt, weil er könnte noch so viele Trainingssätze spielen und trainieren und so weiter. Und er muss da im Prinzip, es ist strategisch einerseits ein Fehler, ja, ein Federer auf Sand, selbst wenn er 2-3 Matches hätte, was bringt es ihm, wenn du danach so einen radikalen Wechsel auf Rasen hast? Und da kommen seine Qualitäten ganz anders zum Ausdruck. Aber er muss jetzt in irgendeiner Weise in den sauren Apfel beißen und er braucht einfach diese Situation unter Echtzeitbedingungen. Ein Match ist einfach was völlig anderes. Die Anspannung, wie du auf den Platz gehst, die Gegner sind anders. Das habe ich mir übrigens in den letzten 2-3 Wochen ganz extrem gedacht. Wenn ich mir die Gesichter angeguckt habe der Spieler und das vergleiche, wie wir letztes Jahr noch alle über die Adria-Tour geschrieben haben und dann über irgendwelche Show-Ligen und hier gab es eine Liga, es war ja alles ehrenwert, was aufgezogen wurde. Aber die ganze Körpersprache, der ganze Habitus der Spieler ist ein völlig anderer. Es geht nichts über den Ernstfall. Und deshalb glaube ich schon, dass es aus seiner Sicht, sagen wir mal, nachvollziehbar ist, dass er tatsächlich, wie du sagst, diese Matchhärte braucht. Ich glaube, es war eine große Ernüchterung, dass er selber gemerkt hat, wie weit der Abstand ist inzwischen. Ja. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie er 2016 zurückkam, da war er ja auch über ein halbes Jahr raus. Da hat er zumindest zum Beispiel beim Hopman Cup hat er einen spielerischen Lauf gehabt. Und da kam er auch schon wieder mit einem gewissen Flow rein. Und der Federer ist einer, der braucht einen Flow. Ein Nadal, wenn der vor dem French Open, muss der irgendwie mindestens ein Sandplatzturnier gewinnen. Ansonsten hat der große Zweifel. Diese Top-Spieler, und das finde ich auch wieder interessant, die haben nicht nur die spielerische Qualität, sondern sie sind auch fleißig. Und sie brauchen trotz allem für die eigene Selbstzuversicht brauchen die Siege. Nichts ersetzt Siege. Und deshalb, das wird jetzt sehr, sehr spannend mit Federer. Es gab ja schon, keine Ahnung, nur lose Spekulationen. Spielt er jetzt wirklich die French Open? Ich denke, er wird sie schon spielen, aber das wird... ja, man muss mal gucken. Ich meine, diese Jungs wie Andrucha, die gehen auf den Platz und die trauen sich jetzt alle zu Federer zu schlagen. Ich meine, das ist ja auch schon irgendwie ein gewisser Zeitenwechsel, der da so ein bisschen in kleinen Schritten weiter fortschreitet.
Ja, Andrucha, Federer.
Ich den Kopf ja auch, wenn ich das sagen darf. Ne? Also klar, da bin ich hundertprozentig bei euch. Jedes Match ist wichtiger als eine Trainingseinheit, wenn man vor allem weiß, wie die Stars diese Siege dann auch aufsaugen und dadurch stärker werden. 100%. Aber auf Sand ist die Chance halt relativ gering, dass er Siege einfährt. Wenn es schon nicht mal für Andrucha reicht. Entschuldigung, Andrucha ist ein wohlverdienter Spieler und so. Nummer 1 von Düsseldorf habe ich auch gelesen, spielt in der Bundesliga und so. Also wunderbar, aber das ist für den Kopf, es ist doch total schlimm, wenn du dann du lässt dich irgendwie in der Sandplatzsaison verprügeln, überspitzt formuliert, und sollst dann mit diesen Erlebnissen auf Rasen, auf deinem besten Belag funktionieren.
Ja.
Nein, ich glaube, das ist ein Experiment jetzt, ne? Ja. Das ist ein Experiment irgendwo auch, ja.
Ja, und Gerald, also ich habe schon echt in diesem Match auch oft gesehen, wie oft er den Kopf geschüttelt hat und irgendwie, nee, das kann jetzt nicht sein. Also man hat da schon man hat Frustration gesehen beim großen Meister. An diesem Wochenende, Gerald, ich weiß, du wirst dich eher einer anderen Sportart widmen. Liege ich da richtig? Wirst du eher dich nach South Carolina zumindest fernmündlich begeben?
Ich werde überall hin und her switchen, ja, okay. Zwischen gelben Bällen, weißen Bällen, natürlich.
Selbstverständlich, ja, wir haben vorher kurz mit Gregor Biernat und mit Günter Zapf drüber gesprochen und Stefan, wenn du sagst, du bereitest dich auf den Fußball-Endspurt vor, was bedeutet das genau? Wirst du die Konferenz am Sonntag leiten in der zweiten Liga für Sky oder bist du vor Ort?
Ja, also ich habe ja eine Green Card für das fränkische Territorium, wie du weißt. Ja. Ja,
großartig.
Und Grün ist jetzt wirklich auch die Trumpffarbe am Sonntag. Ich glaube, dass Greuther Fürth eine gute Chance hat, eventuell aufzusteigen. Und deswegen bin ich da am altehrwürdigen Ronhof, der schon 3 deutsche Meisterschaften gesehen hat, vielleicht sogar einen Aufstieg in die Bundesliga erneut. Und das wird hochspannend. Also letzter Spieltag, zweite Liga, ist richtig interessant. Ich war jetzt letzten Sonntag in Nürnberg auch, weil ich eigentlich auch dachte, Bochum könnte da was zu feiern haben. Ja. Aber Entscheidung vertagt.
Ja, das ist Wahnsinn. Also wenn Kiel wieder nicht aufsteigt, dann müssen sie sich wirklich in den Allerwertesten beißen. Ich bedanke mich herzlich bei Gerald Kleffmann und bei Stefan Hempel. Das war's, die Big Show 509, Sportradio 360.